Heute ist der 1. November, Allerheiligen, der Beginn also der stillen, der dunklen Jahreszeit. Und weil wir heuer ganz besonders gut auf uns aufpassen dürfen, damit es uns nicht zu sehr in Sorgenthemen hineinzieht, reden wir heute darüber, wie wir die Lebenszufriedenheit steigern können. Ich habe eine Frau eingeladen, die nicht nur umwerfend viel Energie hat, sie liefert auch Lösungen für viele verschiedene Themenstellungen. Doris Jäger, herzlich willkommen.
Grüß dich, Uli.
Doris, du bist so vielseitig. Also du bist Gesundheitscoach, du bist Bloggerin, Autorin und ganz, ganz vieles mehr. Wie möchtest du am liebsten vorgestellt werden?
Ja, kurz und bündig bin ich die Inhaberin eines Naturheil- und Coachingzentrums mit angeschlossener Akademie für Gesundheitsvorsorge. Das ist neu. Und dort biete ich zum Beispiel Ausbildungen an zu diversen naturheilkundlichen Verfahren, wie Schröpfen oder Wirbeltherapie nach Dornbräuß. Aber, und das ist das neue, Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung. Die Basis für meine Arbeit, das ist die positive Psychologie, das ist mir unheimlich wichtig. Und deshalb heißt mein neuestes Seminar, mein Leben will ich haben, denn glücklich steht mir gut. Ich wollte eigentlich nur eines anbieten, drei sind es jetzt geworden, die parallel laufen. Machen mir unheimlich Freude.
Wie bist du denn überhaupt zu diesen Themen gekommen?
Das war ganz komisch. Ich war ja früher Lehrerin und mit Leib und Seele. Ich liebte die kleinen Zwergle. Und irgendwann kam mir in den Sinn, wir haben einen Augendiagnostiker im Ort gehabt. Und dieser Mann war für mich als Kind, wir waren, glaube ich, ein, zweimal dort, und es hat mich sehr fasziniert. Das, was der gemacht hat, schaut mir in die Augen, sagt, was ich habe, war für mich irgendwie so mit Mystik verbunden. Irgendwie dachte ich mir, da muss ich mich näher damit beschäftigen. Hab dann einen Augendiagnostiker in Basel kontaktiert. Der hat mich dann darüber aufgeklärt, dass das kein mystisches Geschehen ist, was man da macht, sondern dass man in den Augen eben Zeichen erkennen kann, welches Organ in Mitleidenschaft gezogen ist. Er hat mich aber dann aufmerksam gemacht, es wäre vielleicht geschickter, wenn ich zuerst noch den Heilpraktiker machen würde. Und bis dato kannte ich den Heilpraktiker nicht. Und dann habe ich mich dahingehend schlau gemacht, habe dann die Heilpraktika-Ausbildung in Deutschland gemacht und dann noch ein dreijähriges TCM-Studium in Zürich hinterhergeschoben.
Mhm. TCM heißt?
Traditionell chinesische Medizin. Damit war ich bislang dort glücklich und bis ich auf einmal bemerkte, oh, mir fehlt noch dieser Part des Coachings. Auch da habe ich mich wieder schlau gemacht und bin auf eine sehr, sehr spannende Dame gestoßen, nämlich Frau Sabine Askodom mit ihrem lösungsorientierten Kurzzeitcoaching. Habe dann diese Ausbildung in München gemacht, war dann noch ihr Assistenzcoach, auch Lehrcoach, habe dort unterrichtet. Und ich muss sagen, diese Ausbildung hat mich weitergebracht in meiner Persönlichkeit, in meinem Auftreten, in meinem Selbstbewusstsein. Und dann noch nicht genug. Ich bin so ein Seminar-Junkie, muss man wissen. Habe dann noch dieses werteorientierte Coaching gemacht, diese Ausbildung, bis hin zum systemischen Master im Gesundheitscoaching und Resilienztraining.
Deine Vortragsserie heißt Natumed. Mhm. Was ist das genau und was sind das für Themen, über die du da referierst?
Ja, also Natumed ist quasi die Abkürzung von Natur als Medizin. Und ich kenne das adäquat aus der Schulmedizin, dieses Med konkret oder Minimed, wie es früher hieß, und ich fand das genial. Ich fand es toll, wie die Bevölkerung informiert wird, was es alles gibt. Und ich dachte mir, okay, ich könnte das auf meiner naturheilkundlichen Schiene, das auch das Resilienztraining beinhaltet, also psychische Widerstandskraft, könnte ich das auch anbieten. Weil mir ist die Volksgesundheit einfach ein wichtiges Anliegen. Ich möchte dieses breite Wissen auch einer breiten Schicht zugänglich machen und habe dann mich für die Themen, so für zeitnahe Themen wie Mut, Optimismus, Ärger und keine Zeit, deine Entscheidung entschieden.
Und da hast du Vorträge gemacht?
Genau, ich habe hier vier Vorträge zusammengefasst, als Projekt quasi, und gebe in diesen Vorträgen einmal Inhalte zum Thema, wenn ich jetzt bei Mut bleibe, zu Mut, aber auch das Gegenteil, das ist Angst. Und wo schlägt sich mangelnder Mut nieder? Vorzugsweise im Bewegungsapparat. Also die Angst sitzt mir im Nacken, man kennt diese Sprüche. Und dann gebe ich selbst Hilfetipps dazu, aus der Naturheilkunde, aus dem Resilienzbereich, einfach um das Wohlbefinden des Einzelnen zu erhöhen. Und jeder soll selber wissen, was er dazu tun kann.
Was sind da zum Beispiel Übungen, um den Selbstwert zu steigern oder den Mut zu trainieren, Ängste abbauen?
Also einmal geht es darum, Menschen kommen zu mir und sagen, oh, ich traue mich nicht. Oft sagen sie dazu, ich habe keinen Selbstwert. Und dann geht es darum, mal herauszufinden, in welchem Bereich mangelt es denn an Selbstwert? Weil man ist ja nicht pauschal, ich sage mal, im Selbstwertmangel drinnen. Geht es vielleicht um Beurteilungsangst? Oder geht es um Beobachtungsangst? Oder um, sag mal, Kontaktaufnahme? Auch da haben manche ihre Hürden. Geht es um Schüchternheit? Oder was aber am allermeisten vorkommt, das ist die Selbstbehauptung, die mangelnde Selbstbehauptung.
Das heißt, zu dem stehen, was man im Innersten meint.
Genau, sag, was du meinst und du bekommst, was du willst. So in dieser Richtung funktioniert das. Es geht darum, den Schritt aus der Komfortzone zu wagen. Ich sag mal, in die Lernzone oder auch Risikozone, weil mitunter gehe ich aus der Komfortzone, ich wage etwas und es funktioniert, im besten Fall. Und dann geht es darum, dann bin ich stolz auf mich. Das hebt den Selbstwert ganz automatisch. Nun kann es aber auch sein, ich wage etwas und fall auf die Schnauze. Dann geht es auch darum, nicht damit zu hadern, sondern Fehlermanagement zu betreiben, mich zu hinterfragen, wie konnte das denn passieren? Und nicht zu sagen, wie konnte mir das passieren? Oh, mir armem, armen Opfer. Sondern wie? Die Betonung liegt auf wie. Und mir dann überlegen, was muss ich das nächste Mal anders tun? Muss ich mir noch etwas antrainieren oder brauche ich Unterstützer oder wie auch immer?
Und wenn jemand so in diesem mangelnden Selbstwertglauben ist und wenn er jetzt sich für jemanden ständig verbiegt, welche körperlichen Beschwerden könnten dann auftauchen?
Beim Verbiegen geht es ja darum, dass ich handle ohne volle innere Zustimmung. Und mir sind die Wünsche der anderen wichtiger als meine eigenen Wünsche. Und man sagt auch, der hat dann kein Rückgrat, wenn er sich verbiegt. Also auch diese Redenswendung weist uns schon darauf hin, dass so etwas auf den Bewegungsapparat, auf den Rücken schlagen kann. Halswirbelsäule, aber vor allem Bandscheibe. Bandscheiben, das sind für mich ein Indikator, dass dieser Mensch eine Überlast trägt. Sei es eine Überlast an Fülle von Arbeit vielleicht, aber auch eine Überlast an Seelenmüll. Auch das kann auf die Bandscheibe Auswirkungen haben.
Es ist aber natürlich auch möglich, dass man sich ganz normal verkühlt und dann die Bandscheiben schmerzen.
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich werde nicht jemanden schubladisieren, der zu mir kommt und ihm dann irgendein Existenzthema oder ein Beziehungsthema unterstellen. Nein, das geht nicht. Aber mir ist es ja wichtig, den Menschen die Psychosomatik nahe zu bringen, ihnen Hinweise zu geben, dass die Psyche eine Auswirkung auf Soma, den Körper, haben kann. Weil das vergisst man oft, weiß man nicht, dass es vielleicht um Sachen geht, die ich mir aufbürde oder dass ich zu viel von mir fordere oder dass ich mich vielleicht in irgendeinem Bereich neu orientieren sollte.
Das ist so der Stups vom Körper, der sagt, geh.
Schau hin.
Genau, schau hin.
Ja.
Wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört über psychosomatische Geschichten. Da ist natürlich auch der Ärger ein ganz, ganz großes Thema, weil wenn ich mich ständig ärgere, kann ich mir jetzt vorstellen, dass der Körper auch sich nicht wohlig entspannt fühlt.
Ja, genau so ist es. Meist steckt nämlich hinter dem eigenen Ärger ein verdecktes Thema. Wie jetzt zum Beispiel bei Corona. Viele haben das Gefühl, eingesperrt zu sein oder fremdbestimmt zu sein oder ärgern sich über Denunziantentum. Und das wiederum lässt so unbefriedigte Bedürfnisse entstehen. Man unterdrückt diese Gefühle. Ärger wird oftmals unterdrückt, Wut hinuntergeschluckt. Und diese Empfindungen, die gären dann in uns. Wie Gift, wie so kleine tickende Zeitbomben. die vergällen uns das Leben. Damit will ich auch sagen, die Galle, Lebergalle, sind der Hauptaustragungsort für Ärgergeschehnisse.
Ärger, ein ganz großes Thema. Wie wir ihn bekommen, da braucht es keine Tipps. Doch wenn wir so richtig feststecken, wie werden wir den Ärger wieder los?
Ich empfehle meinen Klienten oftmals, nützen Sie doch die drei Schritte der drei Ws. W steht für Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel erklären. Als erstes geht es darum, in Schritt 1 die eigene Wahrnehmung zu beschreiben. Nur zu beschreiben, was habe ich jetzt in diesem Ärgergeschehnis, in dieser Situation, die mich ärgert, wahrgenommen. Und bleiben Sie da bei den Fakten. Seien Sie ganz genau und beschreiben Sie nur die Verhaltensweise. Zum Beispiel, die letzten drei Team-Meetings bist du 10 Minuten später gekommen als vereinbart. Und nicht sagen, du kommst immer zu spät. Ja, was passiert dann? Du kommst immer zu spät heißt, immer ist eine Generalisierung. Da wird über diesen Menschen so eine definitive, allgemeingültige Aussage drüber gestülpt. Und automatisch begibt sich derjenige dann in eine Widerstandshaltung hinein. Also die eigene Wahrnehmung beschreiben. Und dann kommunizieren, was dieses Verhalten bei Ihnen ausgelöst hat. Was haben Sie da gefühlt oder gedacht? Was ist da in Ihnen passiert? Zum Beispiel, wenn ich beim vorigen Thema bleibe, beim zu spät kommen, dass ich dann sage, wenn du zu spät kommst, dann denke ich sofort, dass dir das Projekt nicht wichtig ist. Anstatt, du bist so unzuverlässig. Du hast keinen Bock mehr auf dieses Projekt und alles bleibt an mir hängen. Und im dritten Schritt, formulieren Sie doch einen Wunsch, eine Bitte. Sagen Sie klar und deutlich, was Sie wollen, damit Sie bekommen, was Sie wollen, wie vorher schon erwähnt. Zum Beispiel, ich wünsche mir einfach, dass du zur vereinbarten Zeit da bist. Und wenn du es nicht einhalten kannst, dann möchte ich, dass du es mir frühzeitig mitteilst.
Ich bemerke jetzt gerade, während wir da so reden, dass wir uns sehr oft über etwas ärgern, was ein anderer macht. Und trotzdem hat es etwas mit mir zu tun.
Ganz genau, weil ich gebe eine Bewertung ab über dieses Ärgergeschehnis. Es gibt eine Situation, ich bewerte diese Situation, ärgere mich. Jemand anders, genau dieselbe Situation, bewertet diese anders und regt sich nicht auf. Geht um die eigene Bewertung.
Das heißt aber auch, ich gebe natürlich anderen Personen oder anderen Situationen oder Situationen generell die Macht über meinen Ärger.
So ist es.
Eigentlich ganz doof. Wenn ich das so sagen darf. Eigentlich ganz was Doofes. Die Erkenntnis ist so wichtig, glaube ich. Und dieses Beobachten, sich zurücknehmen und fragen, Moment einmal, was passiert jetzt da mit mir?
Was passiert mit mir? Ganz genau.
Das bringt mich zu dieser Frage, wie behält man überhaupt den Optimismus oder wie kultiviere ich eine positive Lebenseinstellung? Das ist ja jetzt gerade im Moment eine sehr, sehr spannende Frage.
Damit habe ich mich in meinem dritten Vortrag beschäftigt, dem dritten NATOMED-Vortrag, und habe drei Faktoren benannt, die da essentiell dafür verantwortlich sind, um optimistisch zu sein, optimistisch zu werden oder im besten Fall optimistisch zu bleiben. Einmal geht es darum, dass ich über genügend Energie verfüge. Zum Zweiten geht es darüber, dass ich meine Gedanken lenke auf Positives, also raus aus dem Grübelfilm gehe. Und zum Dritten geht es um eine Kommunikationstechnik, nämlich mit welchem Ohr höre ich. Ich möchte Ihnen dazu nachher noch genauere Informationen dazu geben. Aber das sind für mich die drei Faktoren.
Dürfen wir es gerade Schritt für Schritt durchgehen? Wir haben gehört, genügend Energie. Das heißt?
Da meine ich, dass ich auf meinen Energiehaushalt schauen soll. Nicht nur auf meinen, sondern wenn ich auf den Energiehaushalt der anderen schaue, ich deren Energie fülle, geht es mir ja automatisch auch gut. Und die Energie von anderen zu füllen, da geht es darum, dass ich andere lobe, dass ich andere wertschätze, dass ich ihnen Anerkennung gebe. Dann geht es denen gut, das strahlt auf mich zurück.
Das ist ein super Trick. Das zweite war diese Gedankenlenkung auf das Positive.
Ich bezeichne diese negativen Gedanken, die uns oftmals erfüllen, als Gedankenegel-Komplott. Ein Komplott, wo die ganzen Gedanken sich zusammentun und gegen meine Befindlichkeit wirken. Ich fühle mich nicht gut. Ich sage auch oft, wenn die Menschen wüssten, wie sehr die durchschnittlichen 50.000 Gedanken pro Tag die Stimmung, aber auch vor allem die Gesundheit beeinflussen, dann würden sie entweder weniger oder anders denken. Und Gedankenegel habe ich für mich erfunden, dieses Wort, so als Ableitung von Blutegel. Ja, die kennen Sie vielleicht, diese niedlichen, saugenden Tierchen. Und meine Definition von Gedankenegel sind, das sind sich über einen längeren Zeitraum festfressende, belastende, rotierende Denkmuster, die immer wiederkehren, vorzugsweise in Ruhe, in der Nacht. Sie sind auch nicht lösungsorientiert. Und ich sage auch immer, negative Gedanken, die gilt es nicht auf die Seite zu schieben, sondern sie sehr wohl zu registrieren und zu hinterfragen. Denn sie signalisieren ja, dass etwas nicht stimmig verläuft. Aber generell darauf achten, dass man in einer Situation immer das Gute abgewinnen kann. Und wenn ich Ihnen mal ein Beispiel geben darf. Stellen Sie sich doch mal vor, Ihre positiven Gedanken wären ein Glas gefüllt mit Wasser. Reines, klares Wasser. Und wenn nun jeder schlechte Gedanke ein Schluck Cola wäre, der in unser reines Glas Wasser hineingeschüttet würde, dann würde sich das Wasser bald dunkel verfärben. Also je mehr negative, dunkle Gedanken uns also erreichen, desto eher sind wir geneigt, pessimistisch zu werden. Beziehungsweise macht es uns doch darauf aufmerksam, wie viel Menge Wasser wir wieder brauchen würden, um den Inhalt des Glases wieder klar zu bekommen. Und jetzt kommt wieder die positive Psychologie. Die behauptet nämlich, es braucht 5 positive Ereignisse oder Aussagen, um ein negatives Erlebnis zu kompensieren. Ich sage Ihnen aber, bei mir braucht es ungleich mehr.
Ja. Es braucht 5 positive Aussagen, um ein negatives Erlebnis zu kompensieren. Ja, da muss man ganz schön an sich arbeiten. Wir reden heute unter anderem über positive Psychologie und holen uns mit wertvollen Tipps heraus aus quälenden Gedanken, die manchmal an uns kleben wie Blutegel. Gedankenegel-Komplott nennt das mein Ansichtengast Doris Jäger. Die Grübelgedanken, die kreisen ja oft dann am schlimmsten, wenn wir zur Ruhe kommen oder schlafen wollen. Wie kommen wir da raus?
Meistens in der Ruhe oder in der Nacht kann ich nicht schlafen, wegen diesen Gedanken. Der Körper wäre bereit, doch der Kopf, der denkt noch stundenlang nach. Also die Gedankenegel rauben den nächtlichen Schlaf. Man hat dann Kopfschmerzen, man ist unruhig, nervös, unkonzentriert, müde, erschöpft und kann dann am nächsten Tag nicht die volle Leistung erbringen. Für mich ist es interessant, als traditionell chinesisch arbeitende Naturheiltherapeutin, dass Schlafstörungen, die zwischen 1 und 3 Uhr morgens auftreten, dass da Grübelthemen eher ärgerlich, aggressiven Ursprung haben, während wenn man zwischen 3 und 5 Uhr aufwacht, dass die Themen eher traurig, niedergeschlagen oder depressiven Hintergrund haben. So, jetzt geht es aber darum, was tue ich, wenn ich nicht schlafen kann? Es gibt jetzt für mich Erste-Hilfe-Methoden. Ich bezeichne das als wirklich als Notfallübungen, denn natürlich müssen Themen öfter mal tiefer angegangen werden. Aber man will ja in der Nacht schlafen. Und dazu gibt es ganz einfache, ich sag mal, Tools oder Möglichkeiten. Ich erkenne wieder als Erstes, da läuft ein Grübelfilm ab. Ich frage mich, um was für ein Thema handelt es sich? Ist das schon, ich sag mal, schon gegessen? Ist das schon vorbei? Abgeschlossen, aber dennoch präsent? Oder ist es ein Thema, das vertagt gehört, auf den Tag gelegt? Also muss da noch etwas bearbeitet werden? Muss ich da noch eine, darf ich etwas nicht vergessen zum Einkaufen, zum Bestellen oder so? Oder drittens hat dieses Thema mit einem Menschen zu tun. Wenn es jetzt um ein Thema geht, das jetzt schon aus, vorbei ist, abgeschlossen, dann nehme ich eine Visualisierungstechnik zu Hilfe. Also wenn es zum Beispiel etwas ist, ich kann es nicht ändern, die Scheidung ist durch, die Kündigung ist ausgesprochen oder das, was ich gesagt oder getan habe, kann ich nicht zurücknehmen, ich habe mich entschuldigt, doch der andere nimmt es nicht an, dann gehören diese Gedanken im inneren Bild visualisiert, vielleicht auf einen Zettel geschrieben, vielleicht als Symbol visualisiert und in einer Feuerschale verbrennen, in Rauch auflösen. damit dem Unterbewusstsein mitgeteilt wird, ich möchte dieses Thema in Rauch auflösen. Wenn es um Gedanken geht, wo es noch eine Lösung oder einen Plan braucht, zum Beispiel, Mai, ich muss noch die Geburtstagsfeier organisieren, den Polterabend organisieren, dann kann man dieses, was man da nicht vergessen will, in ein Schraubglas mit Deckel visualisieren und an einem passenden Ort verstauen. Was meinen Sie, wie oft ich in die Praxis komme und meine imaginären Schraubgläser da sehe und genau weiß, oh je, ich muss noch die Schröpfgläser bestellen, ich muss noch den Termin ausmachen und ich muss das noch absagen.
Wir haben zwei schon gehört, zwei von drei, wenn das Thema mit einem Menschen zu tun hat, das einem nicht loslässt.
Ja, genau, wenn ich mich da in der Nacht verhirne über einen Menschen und wenn sie von Personen geplagt werden, dann lässt man diese Person, man stellt sie sich auch imaginär vor im inneren Bild und lässt sie auf Wichtelgröße schrumpfen. Man nimmt ihnen damit die Macht über den nächtlichen Schlaf. Und noch einmal, ich will dazu sagen, natürlich gehört dann dieses Beziehungsthema oder dieses Thema mit diesem Menschen bearbeitet, angeschaut, Lösungen gesucht. Aber es geht jetzt nur darum, ich will jetzt in der Nacht schlafen und der soll mich in Ruhe lassen. Ich lasse ihn auf Wichtelgröße schrumpfen und kehre ihn mit einem Besen vor die Zimmertür, vor die Haustür. Irgendwo hin, wo er mich in Ruhe lässt. Eine Dame hat mal zu mir gesagt, ich setze ihn imaginär ins Casino, da gibt er eine Ruhe. Und eine andere genau sagte zu mir, ins Schlaraffenland, er isst so gerne. Und wenn er isst, dann kann er mich nicht malträtieren.
Das heißt, man schickt ihn nicht in einen verwunschenen Wald, in einen düsteren, sondern man schickt ihn tatsächlich auf einen schönen Platz.
Genau, ganz gut dieser Hinweis, so ist es. Weil eine hat auch mal zu mir gesagt, sie sperrt ihn im Keller ins Verlies. Darum geht es nicht. Wir schaden niemandem, auch nicht imaginär. Ja, es geht darum, dass man in dieser Phase einfach einen ersten Schritt setzt, einen Zeitpunkt definiert, einen Schritt in der Nacht, denn es geht vorerst nur mal darum, zur Nachtruhe zu kommen. Mit dem Gefühl, jetzt habe ich schon was veranlasst, um weiter schlafen zu können.
Meistens, wenn man sich vergrübelt, dann kriegt man Kopfschmerzen. Oder oft.
Oft kann es sein, dass Kopfschmerzen eine Folge sind vom Grübelfilm. Man muss dazu wissen, es gibt verschiedene Arten von Kopfschmerzen und natürlich wiederum schubladisiere ich Menschen nicht, wenn sie mit Kopfschmerzen zu mir kommen und sage, da steckt wohl ein Grübelthema dahinter, denn es kann auch eine hormonelle Migräne dahinter stecken oder eine Wetterfühligkeit kann dahinter stecken. Und für mich wichtig ist immer, wo sind diese Kopfschmerzen? Seitliche Kopfschmerzen deuten aus chinesischer Sicht auf eine Gallenmigräne hin. Und es gibt dagegen, ja, ich sage, Tipps, die man selber machen kann gegen Kopfschmerzen. Und wie gesagt, diese Tipps sind auch individuell. Jeder spricht da auf etwas anderes an. Und ich sage, die Kräuter aus der Kräuterkunde, die Pflanzen aus der Kräuterkunde sind die Weidenrinde und Pestwurz. Das sind wohl die bekanntesten schmerzhemmenden Arzneipflanzen gegen Kopfschmerz.
In Teeform oder wie nehme ich die?
Tröpfle gibt es da.
Ah, okay.
Dann ein anderer Tipp wäre Vanillewasser oder Kurkumamilch. Und Vanilleextrakt, Wasser, einfach ein Teelöffel Vanilleextrakt auf ein Glas warmes Wasser oder Kurkumamilch. Auch hier ein Teelöffel in ein Glas warme Milch.
Hat den einen Vorteil, wenn man etwas tut, wenn man nämlich etwas zubereitet, dann lenkt man sich gleich automatisch ein bisschen ab.
Auch man hat das Gefühl, ich tue was dagegen und bin diesem Kopfschmerz nicht hilflos ausgeliefert. Oftmals, und das kommt wirklich oft in der Praxis vor, genügt es einfach auch, zwischen den Mahlzeiten genug zu trinken. Wie viele, vor allem ältere Menschen, vergessen zu trinken. Und sie vergessen darum, weil sie einfach keinen Durst haben. Auch da geht es darum, sich eine Flasche hinzustellen und zu wissen, diese Flasche trinke ich im Laufe des Tages aus. Vorzugsweise Vormittag, Mittag und nicht so am Abend einen Liter noch runter trinken, denn dann muss man in der Nacht vielleicht öfter mal auf Toilette gehen.
Ja, es sind manchmal ganz einfache Dinge. Man muss sich selber gut beobachten,
genau,
und sorgsam mit sich umgehen.
Genau, denn was geschieht, wenn ich genug trinke? Die Organe werden mit Flüssigkeit versorgt. Sie können dann besser arbeiten. Ist wie das Schmieröl beim Auto. Und die Leber ist das Entgiftungsorgan per se. Je weniger die Leber belastet ist, desto weniger Kopfschmerzen entstehen. Das merkt man dann gerade oftmals beim Fasten. Wenn man da am Entgiften ist, dann ist die Leber, die da ja entgiftet, in einer Überlast. Und da geht es darum, viel, viel zu trinken, denn alles, was die Nieren schädlich ist, ausscheiden, darum braucht sich die Leber nicht mehr zu kümmern. Oder greifen Sie anstatt zu einer Kopfwehtablette einfach zu 5 bis 10 Mandeln. Gut durchkauen und dann erst schlucken. Im Anfangsstadium verschwindet der Kopfschmerz nach wenigen Minuten. Und zudem haben Sie keine schädigenden Nebenwirkungen. Das wären jetzt so innerliche Anwendungen. Aber es gibt auch äußere Anwendungen, zum Beispiel das Senfmehl-Fußbad. Um eine Kopfschmerzattacke auszubremsen, kann man versuchen, das mit einem ansteigenden Fußbad abzufangen. Konkret heißt das, Sie füllen eine Fußwanne mit lauwarmem Wasser und gießen immer wärmeres bis heißes Wasser nach, bis Sie die Wassertemperatur gerade noch aushalten. Wenn Sie dann noch Senfmehl dazufügen, dann verstärkt das die Wirkung, weil Senfmehl die Durchblutung der Haut fördert. So nach dem Motto, den Kopf halt kühl, die Füße warm, das macht den besten Doktorarm. Schön. Ja, noch etwas zum Senfmehl dazu. Es gibt das schwarze und das gelbe Senfmehl. Das gelbe ist etwas milder als wie das schwarze. Und da muss man aufpassen. Also Fußbäder, je nach Hautbeschaffenheit, nur zwischen 5 und 10 Minuten, ja nicht länger, kann eine Blasenbildung geben. Oder auch Essig-Wasserdampf. Essig hat jeder zu Hause. Ich bevorzuge immer Apfelessig. Ja? Und da, so ich sage mal, ein 1/8 Liter Apfelessig in eine größere Schüssel oder Topf mit heißem Wasser, halt so, wie man es aushält, dann Handtuch drüber und inhalieren. Auch das kann lästige Kopfschmerzen vertreiben.
Aus dem Grübelfilm aussteigen, ärgerlos werden, Freude und Mut steigern mit Techniken, die uns auch in der Nacht wieder durchschlafen lassen. Wir sind vorhin beim Wort Resilienz gelandet. Haben Sie bestimmt auch schon öfter gehört. Was heißt das ganz genau?
Also resiliere kommt aus dem Lateinischen, heißt abprallen. Dass Belastungen von Menschen abprallen. Dass Menschen Auswege finden, dass sie Hindernisse überwinden. Im Prinzip ist Resilienz ein Überlebenstraining für den Alltag. Man entwickelt eine Widerstandskraft gegen Krisen und Kränkungen. Und resiliente Menschen bezeichne ich auch oft als Stehaufmännchen.
Was haben resiliente Menschen gegenüber anderen, die weniger resilient sind oder weniger widerstandsfähig sind?
Die haben Akzeptanz. Wenn irgendwelche Situationen sind, sich zu fragen, kann ich da was ändern? Und wenn es Sachen sind, wo ich als Person keinen Einfluss auf die Situation habe, dieses dann einfach akzeptieren. Es nützt ja nichts, wenn ich mit etwas hadere, was ich nicht ändern kann. Naturkatastrophen oder wenn ich im Stau stehe, ich kann es nicht ändern.
Oder manche Viren.
Genau. Ich kann einen Job oder eine ungeliebte Situation kann ich ändern. Ich kann auch eine Person verlassen, wenn es nötig ist. Aber zum Beispiel kann ich Corona nicht negieren, die ist da. Und es geht darum, ich akzeptiere das und mache das Beste daraus.
Was gehört da noch dazu?
Also resiliente Menschen, die haben ein starkes Selbstbild von sich. Die wissen, was sie können. Die kennen ihre Stärken. Das sind keine Bedenkenträger oder Sorgendenker. Und die achten, resiliente Menschen, auf ihr emotionales Gleichgewicht. Die schauen, was kann ich einer Sache oder einer Person Gutes abgewinnen? Es gibt dazu diesen Ja-Aber-Impuls von Martin Seligmann, dem Begründer der positiven Psychologie. Diese Ja-Aber bedeutet, ja, dieser Mann oder dieser Mensch, dieser Chef, dieser Partner ist heute wieder ungenießbar, aber er behandelt alle Mitarbeiter gleich. Oder ja, sie ist oft stur, aber auch sehr zuverlässig und humorvoll. Ja, er hat mich ignoriert, aber er versteht sich mit den Kindern wunderbar. Resiliente Menschen, die bringen sich so in eine, der ist doch im Großen und Ganzen doch ganz okay, Stimmung. Was resiliente Menschen noch sehr lieben, ist, sich zugehörig zu fühlen. Resiliente Menschen, die wissen, wenn sie irgendwo eine Schwäche haben, wenn sie irgendetwas nicht können, dann bitten sie andere um Hilfe. Ich erinnere mich so gerne an einen Diplompsychologen, Siegfried Bruckert. Der fragte mich einmal, Doris, was meinst du, wozu Gott die anderen Menschen erschaffen hat? Und ich dachte mir schon, oh, jetzt muss ich eine psychologisch wertvolle, philosophische Antwort geben und wusste nicht, was sagen. Und er sagte, Na, damit sie dir helfen und dich unterstützen. Das habe ich mir gemerkt. Denn dieses Angebundensein, dieses Wissen, ich kann auf die Talente anderer Mitmenschen zugreifen, das stärkt mich und dann kann ich mit Krisenkränkungen viel besser umgehen.
Mhm. Ja, man kann einfach fragen.
Genau. Kann um Hilfe bitten, wenn ich das benötige. Genau. Andererseits stelle ich dann auch meine Talente wieder zur Verfügung.
Und das macht ja sympathisch und verbindet.
So ist es. Es geht um die Verbundenheit, sich verbunden zu fühlen mit anderen Menschen. Das Motto von resilienten Menschen ist die Lösungsorientierung anstatt Problemfokussierung. Resiliente Menschen, die haben ihre Träume, ihre Ziele, ihre Visionen im Blick. Sie arbeiten oft nach dem Milestone-Prinzip. So eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Und sie verfolgen dabei spezifische, messbare, attraktive und realistische Termine, setzen sich auch Termine dazu. Und sie verfügen über Fleiß, Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin.
Und auch das kann man trainieren.
So ist es.
Doris Jäger aus Wolfurt ist heute mein Gast in den Ansichten. Sie hat eine erfolgreiche Vortragsserie initiiert mit dem Titel NATOMED. Das ist eine vierteljährliche Veranstaltungsreihe, um Menschen zu sensibilisieren, an der eigenen Gesundheitsprävention eigeninitiativ mitzuwirken. Den letzten der vier Vorträge musste sie im Frühjahr wegen des Lockdowns absagen.
Dieser Vortrag, der letzte dieser vier, ich habe mich schon so darauf gefreut, heißt Keine Zeit, deine Entscheidung. Und ich habe ihn jetzt auf nächstes Jahr, auf 10. November verschoben. Es geht darum, wie schaffe ich den Spagat zwischen Muss und Muße und wie bringe ich mich mit der Zeit in Einklang. Es gibt Menschen, die nach einem anstrengenden Tag dann noch aufs Rennrad steigen und sich weiterhin auspowern. Nochmal Leistung erbringen. Ja, verstehen Sie mich richtig. Bewegung als aktive Entspannung, sich auszupowern, ist gut. Denn dieses angehäufte Adrenalin und Cortisol kann man mit Bewegung abbauen. Dennoch sollte aber auch Platz für passive Entspannung sein. Und unter passiver Entspannung, da meine ich jetzt nicht nur, dass man da im Liegestuhl sich räkeln soll und nichts tun, sondern schon, dass man die Zeit für sich nutzt, einfach diesen Genuss mal lebt. Was mag ich denn gerne tun? Oftmals hat man das verlernt in unserer heutigen stressigen Zeit. Doch auch bei Genuss wie bei Resilienz, der kann wieder erlangt werden. Und zwar schneller, als man denkt. Wenn man das sich wieder mal angewöhnt, also er trägt einen Suchtfaktor in sich. Und es muss sich dabei nicht immer nur um Essen handeln. Ja? Man muss einfach wissen, was tut mir gut. Für den einen ist es am Sonntag lange zu schlafen, und der andere liebt es aber am Sonntag zum Beispiel in aller Herrgottsfrüh joggen zu gehen. Ist beides okay. Genuss ist nämlich individuell. Also oftmals in der Praxis höre ich, oh, für Erholung habe ich keine Zeit oder dafür bin ich viel zu erschöpft. Das sind Sätze, die erholungsbedürftige Menschen gerne vorschieben. Nein, das geht jetzt nicht, ich bin zu müde. Tatsächlich hat jeder Zeit für Erholung. Manchmal muss man sich allerdings überwinden. Oftmals bemerkt man auch, wenn man sich aufgerafft hat, zu einem Spaziergang beispielsweise, dann geht es einem nachher um einiges besser. Und wenn ich jetzt diesen Spaziergang im Wald oder im Ried noch als Sinnesspaziergang ausübe, dann ist es umso nachhaltiger. Mit Sinnesspaziergang meine ich, dass man sich jeweils auf einen Sinn konzentriert. Wenn man sich auf einen Sinn konzentriert, bin ich im Hier und Jetzt. Ich kann dann auch nichts anderes denken. Also beispielsweise sage ich mir selber, okay, bis zu der Brücke da vorne, da schaue ich nur. Ich sehe, was bietet mir die Natur, was bietet mir die Landschaft. Was sehe ich an Formen, an Farben? Bin ich dann bei der Brücke, definiere ich für mich, okay, bis zu diesem großen Baum da vorne höre ich nur. Was höre ich an Geräuschen? Was ich sonst einfach, wenn ich im Grübelfilm drinnen bin, überhöre. Dann bis zur nächsten Kurve rieche ich. Und bis zur letzten Bank, da fühle ich unter meinen Füßen, wie fühlt sich das Kies an. Ich greife absichtlich oder streife absichtlich über Baumrinden. Und auf der Bank, da schmecke ich dann. Ich nehme mir da ein Schokostückchen oder ein kleines Brotstückchen mit und lasse das ganz, ganz, ganz langsam im Mund vergehen und koste das aus. So, mein Motto ist gerne, Was sehe ich, während ich gehe? Was höre, fühle oder rieche ich? Und man wird merken, dass das nach außen gehen eigentlich ein nach innen gehen ist. Und ich für mich habe bemerkt, dass wenn ich so alleine in der Natur unterwegs bin, lässt das in mir so eine Ehrfurcht entstehen. Es lässt mich verbunden fühlen, so mit diesem großen Ganzen. Und das wiederum, das macht mich dankbar, bisweilen sogar ein bisschen demütig. Und dieses Dankbarsein, das erleben zu dürfen, das fühlen zu dürfen, das hebt mein Wohlbefinden. Wichtig, es geht um das Spüren der Ehrfurcht.
Das waren sie, die Ansichten von heute. Und wie immer am Schluss als Dankeschön mein ganz persönlicher Ansichtenblock. Liebe Doris Jäger, die Zeichen stehen wieder auf Entschleunigung. Einmal durch den Monat November, der uns ja die Stille in der Natur so schön vorlebt. Und auch durch die Maßnahmen, die das Virus uns diktiert. Annehmen, was ist, und die Chancen sehen. Das ist das, was wir lernen dürfen. Wie gehst du damit um?
Ich akzeptiere einfach den Zustand, wie er ist. Ich nehme ihn an. Wir sind bei so ist es und nicht bei wünsch dir was. Also ich verbrate meine Energie nicht damit, mich zu ärgern, dass ich mir 2020 anders vorgestellt habe. Das ist mir zu anstrengend. Ich stelle mich einfach auf eine kontaktärmere Zeit ein, auf mehr Zeit in meinem Zuhause, mehr Zeit zum Schreiben und mehr Zeit mit mir selbst. Ich kann die Corona-Zeit schon als Geschenk sehen. Ich habe Zeit und Muße, um mir über meine Zukunft klar zu werden. Ich kann diese Zeit nutzen, um mich von Ballast zu trennen, materiellem Ballast. Ich habe nämlich schon ausgemistet, emotional, beruflich. Was will ich mehr, was will ich weniger machen, was will ich anders machen, was will ich überhaupt nicht mehr machen? Weil Entlastung bringt Befreiung und ich nütze diese Zeit, Befreiung auf allen Ebenen zu betreiben. Ich kann die Zeit auch nützen, um mich körperlich auf Vordermann zu bringen. Und ich lebe nach dem Motto Maske auf und Augen zu und durch.
Und was denkst du denn so als diejenige, die wirklich viel unter Menschen ist und die ja Menschen studiert auch, ja, durch deine Arbeit, was meinst du denn, was braucht die Gesellschaft aus deiner Sicht im Moment am meisten?
Ja, also einen Masterplan kann ich nicht bieten. Es braucht auf jeden Fall Einsicht, es braucht Rücksichtnahme, Akzeptanz, Durchhaltevermögen und Toleranz. Ja, und vielleicht hilft auch die Einstellung. Vielleicht wird ja alles nicht so schlimm. Vielleicht wird es wirklich nicht so schlimm. Also mit Sicherheit wird es anders. Anders schlecht, anders gut, das weiß ich nicht. Ein wenig liegt es auch im Sinne des Betrachters.
Und ich erinnere mich gerade an das, was du in dieser Stunde auch gesagt hast, nämlich, wieso sind wir Menschen nicht allein? Ganz einfach, damit wir uns gegenseitig helfen. In diesem Sinne danke ich für deine Zeit, wünsche alles Liebe, Uli von Delft.